Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide.
Heidegeflüster.
Mit Frederik Wolf.
Heute sind wir zu Gast in Schneverdingen und treffen die Kräuterfachwirtin Marion Putensen. Sie zaubert unter anderem stylische Rezepte aus heimischen Pflanzen und Kräutern, Blütenkonfettitorte, Mooskuchen, lila Limo, Pancakes mit Blütengelee. Ich könnte noch endlos weitermachen. Wie sie dazu gekommen ist, warum lila Essen glücklich macht und welche schmackhaften Schätze in der Lüneburger Heide wachsen, klären wir jetzt. Herzlich willkommen bei Heidegeflüster, Marion Putensen.
Herzlich willkommen hier bei uns in der Waldkräuterei.
Vielen Dank. Frau Putensen, ich möchte meine GesprächspartnerInnen vorab erstmal ein bisschen kennenlernen mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Einverstanden?
Gerne.
Lieblingsfarbe lila oder grün?
Hauptfarbe ist lila, aber mit einem frischen Apfelgrün.
Mit einem frischen Apfelgrün?
Ja.
Okay. Gyros oder Gänseblümchen?
Gyros aus der Region mit einem leckeren Wildkräutersalat, der mit Gänseblümchen garniert ist.
Oha, Sie umschiffen die Entweder-Oder-Fragen. Frühaufsteherin oder lange Liegenbleiberin?
Frühaufsteherin.
Rockfestival oder klassisches Konzert?
Im ersten Step Rockfestival, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich auch sehr gerne Klassik höre und zum Beispiel auch sämtliche Musicals aus der König-Ludwig-Serie mir angeguckt habe in Füssen.
Okay. Sehr spannend. Frau Putensen, Sie kennen sich unfassbar gut mit Pflanzen aus und Kräutern, entwickeln damit tolle Rezepte. Könnte man mit Ihnen trotzdem auch mal an der Imbissbude stehen?
Auf alle Fälle. Ich bin der totale Fastfood-Junkie, esse gerne Burger, Currywurst und was es alles Tolles, Leckeres gibt. Aber mir ist wichtig, dass ich weiß, woher das Fleisch kommt und dass ich immer den Bezug zur Region habe.
Okay. Sie sind Kräuterfachwirtin. Das hört sich solide an. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Der Kräuterfachwirt ist ja auch solide. Oder haben Sie Zweifel daran?
Nein.
Der Kräuterfachwirt, der beschäftigt sich zum einen mit der Ethnobotanik, dann natürlich auch mit der Volksheilkunde. Das ist ja ein ganz, ganz weit alt oder weit hergebrachtes Thema. Und natürlich aber auch mit der Kulinarik, weil die meisten Menschen wissen nicht, dass man Unkräuter, Beikräuter oder Wildkräuter, wie wir es auch immer nennen wollen, wie Gundermann, Girsch oder Brennnessel schmackhaft verarbeiten kann zu Delikatessen vom Wegesrand.
Okay, Ethnobotanik ist das Erste, wo ich ausgestiegen bin. Mhm. Was ist Ethnobotanik?
Ethnobotanik ist zum Beispiel Sagen und Mythen um Kräuter, wie verschiedene Völker auch die Kräuter verwendet haben, zum Einsatz gebracht haben etc. Also ein sehr, sehr breites Thema.
Was ist da so ein Mythos?
Mythos ist zum Beispiel, dass Hildegard von Bingen gesagt hat, dass die Heide deswegen so schön lila ist, weil letztendlich das Blut der Heidja vergossen worden ist.
Aua, das stimmt wahrscheinlich nicht.
Eher nicht, nein.
Üben Sie den Beruf eigentlich schon immer aus oder haben Sie in Ihrem Leben auch etwas anderes gemacht? Wenn
nein.
Ja, ich würde was Kreatives schätzen.
Ja, es ist kreativ. Also ich übe den Beruf nicht schon immer aus. Meine Grundwurzeln liegen in der Augenoptik. Ich habe damals, weil meine Eltern es so wollten, was Solides gelernt. Handwerk hat goldenen Boden. Und habe dann Augenoptikerin gelernt.
Aha. Und warum haben Sie sich dann entschieden, irgendwann umzuschwenken und jetzt beispielsweise hier in Erhorn eine Waldkräuterei aufzubauen?
Das liegt zum einen daran, dass ich mich schon immer sehr gerne mit dem Pflanzenwissen beschäftigt habe und durch verschiedene Stationen in meinem Leben ich mich einfach weiterentwickelt habe und dann bei den Wildkräutern und Heilpflanzen hängen geblieben bin. Und das macht mir Spaß.
Okay. Wie haben Sie denn Ihr Wissen über Pflanzen mit der Zeit aufgebaut? Über Bücher oder hatten Sie auch einen Mentor oder eine Mentorin, die Ihnen sowas auch mal in der Praxis gezeigt hat?
Also zum einen habe ich mehrere Ausbildungen in dem Bereich halt absolviert. Ob man jetzt Mentor oder Mentorin sagen kann, weiß ich jetzt nicht so. Also ich bin sowieso sehr vielseitig interessiert und auch sehr wissbegierig. Über Bücher natürlich, über Seminare, Austausch mit anderen. Ja, also Wissen ist Zukunft und ist spannend.
Mhm. Wissen ist ein gutes Stichwort. Wissen über Kräuter oder generell über heimische, essbare Pflanzen. Ist das mit der Zeit verloren gegangen? Ich meine, es gibt ja eigentlich alles, was man braucht im Supermarkt.
Ja, aber sie werden keinen Gundermann und keine Brennnessel und auch keinen Girsch im Supermarkt bekommen, weil das wirklich so diese reinen Wildkräuter oder Beikräuter sind, die ja die meisten Menschen, wenn sie die im Garten haben, entweder rausreißen oder halt mit Unkrautvernichtungsmittel bearbeiten. Und von daher, ich denke schon, dass das einfach verloren gegangen ist über die Jahre, weil früher war es tatsächlich so, dass diese ganzen Wildkräuter und Heilpflanzen, die gehörten einfach zum Lebensablauf.
Und was ist der Grund, warum das verloren gegangen ist? Was glauben Sie?
Das ist zum einen, dass sich einfach das Wissen der Menschen oder das Interesse der Menschen halt verändert hat. Dass es natürlich aufwendig ist, die Pflanzen zu sammeln. Es ist ja, wie Sie eben schon gesagt haben, viel einfacher, in den Supermarkt zu gehen und den Wildkräutersalat aus der Plastikpackung zu kaufen. Ja, und ich glaube einfach, dass die ganze Generation, die ganze Welt ist einfach so schnelllebig auch geworden. Und jetzt glücklicherweise fängt man an, sich wirklich auf bestimmte Werte zu besinnen. Und dazu gehört einfach auch wieder so diese Volksheilkunde und auch das Kochen mit Wildkräutern und was man daraus alles Tolles machen kann.
Also ich finde die Idee ja mega klasse. Also das zu essen, was uns beispielsweise der Wald an essbaren Pflanzen zur Verfügung stellt. Mein Problem ist jetzt nur, wenn ich mit meinem gefährlichen Halbwissen durch den Wald hühne, weiß ich jetzt schon, dass ich mich selbst mit tausend Fragen verunsichern werde. Ist das die richtige Pflanze oder ist sie doch giftig? Sollte ich mir oben abpflücken, weil unten das Wild ranpieschert? Ist es überhaupt die richtige Zeit zum Pflücken? Können Sie mir da ein bisschen Sorgen nehmen?
Also zum einen sage ich immer, also man kann natürlich durch den Wald und über die Wiese laufen und sich alles angucken, aber wenn ich mich dafür interessiere und möchte auch gerne diese Wildkräuter oder die Pflanzen generell in der Küche verarbeiten, würde ich schon empfehlen, einfach mal einen Kurs zu besuchen oder eine Wildkräuterführung und mir mal so ein Grundwissen anzueignen. Da empfehle ich immer, sich erstmal mit fünf Pflanzen auseinanderzusetzen und die dann auch tatsächlich in der Küche einzusetzen, also sich gar nicht selber zu überfordern und ja, so dann quasi das Wissen aufzubauen und zu erweitern.
Wie lange braucht das dann bei mir so? Was schätzen Sie, bis ich dann mal so solide durch den
Ach,
Wald
naja, Sie
gehe?
machen mir ja einen ganz ausgeschlafenen Eindruck. Also ich gehe davon aus, dass das relativ flott geht.
Und das um 9 Uhr
Ja,
morgens.
richtig.
Darf ich eigentlich überhaupt so in den Wald oder auf Wiesen gehen und da was abpflücken?
Also zum einen ist es so, als Privatperson ja, aber nicht im Naturschutzgebiet, also da keine Pflanzen rausnehmen. Als Gewerbetreibender braucht man immer eine Sammelgenehmigung. Und dann ist es natürlich auch so, ich würde jetzt auf keiner Gassi-Rennstrecke sammeln, weil das könnte einen herben Beigeschmack haben. Und ich würde natürlich auch nicht an Feldern oder auf dem sogenannten Blühstreifen vom Landwirt sammeln, weil sie wissen nicht, letztendlich sprüht er mit irgendwas und das ist mit Sicherheit nicht gesund und auch nicht schmackhaft.
Vielen Kräutern, Sie haben es gerade schon angesprochen, spricht man ja auch heilende Kräfte zu. Können Sie da vielleicht mal ein paar nennen, die auch bei uns in der Lüneburger Heide vorkommen?
Ja, gerne. Eins meiner Lieblingskräuter ist zum Beispiel Medesüß, wird auch Wiesenkönigin genannt. Medesüß ist eine Pflanze, die zum Beispiel auch als natürliches Schmerzmittel eingesetzt wird, wurde früher auch zum Bierbrauen verwendet, hat so einen leichten Honiggeruch. Dann das indische Springkraut. Viele verdammen und verteufeln es, weil es ein Neophyt ist, eine sogenannte Einwandererpflanze, die früher verwendet wird, beziehungsweise heute auch noch verwendet wird in der Bachblütentherapie. Und ja, das sogenannte Kraut gegen alles, das ist die Brennnessel, was ja zum einen Giftstoffe aus dem Körper halt ausschwemmt. Super als Wildgemüse zu verwenden ist. Und gerade so ab August, Oktober kann man die Brennnesselsamen ernten. Das heißt, das ist dann sogar noch meditatives Brennnesselsamen ernten. Und das ist eigentlich ein Superfood, weil ganz viele Menschen holen sich ja Chiasamen und was weiß ich nicht im Supermarkt und kaufen das für das Müsli oder sonstige Sachen. Und die Brennnesselsamen, die wachsen hier. Also ich habe es direkt vor der Haustür, kann es absammeln, kostet kein Geld und ich bin auch noch an der frischen Luft.
Liebe HörerInnen, Sie können mal auf Facebook schauen. Stichwort Waldkräuterei mit Y hinten. Da finden Sie Bilder von Torten und so weiter und das sieht alles unfassbar lecker aus. Wie kommen Sie auf diese Rezepte? Stehen Sie morgens auf und zack, heute erfinde ich lila Limo aus der Heidepflanze oder einen Mooskuchen?
Nein, das ist, also es wäre toll, wenn es wirklich so ist. Ich glaube, jeder Mensch hat auch tatsächlich eine kreative Phase. Mal ist sie, sage ich mal, ausgeprägter, mal nicht so. Bei mir ist es tatsächlich der Fall, dass ich mich mit einer Pflanze beschäftige. Jetzt eben gerade an dem Beispiel von der Brennnessel. Gerade bei dem Brennnesselsamen, dass man sich überlegt, wie kann man das verwenden. Und in der Tat ist es tatsächlich so, dass ich meine Produkte wirklich so bei Spaziergängen im Wald oder wenn ich draußen bin oder Gartenarbeit, dann habe ich so einen Geistesblitz, dann muss das auch gleich mal umgesetzt werden und ausprobiert werden. Und das Feintuning, das wird dann immer im Team gemacht. Also da muss dann auch jeder probieren, ob es schmeckt oder nicht und sein Feedback dazu geben und so entwickelt sich dann nach und nach ein Produkt. Die Besonderheit ist ja auch letztendlich, dass die ganzen Pflanzen, die wir verarbeiten, ja saisonal unterschiedlich sind. Also die Brennnessel im Frühjahr sieht und schmeckt ganz anders als letztendlich im Spätsommer oder Herbst.
Sie haben gerade Team gesagt. Sie sind ja auch nun viel im NDR zu sehen, beispielsweise. Ich glaube, ein Team von Arte war auch schon bei Ihnen. Was steckt denn da für ein Team bei Ihnen noch dahinter?
Das sind zum einen freie Dozenten. Also wir bilden ja den Kräuterfachwirt aus, engagieren uns ja auch in dem Bereich der Waldtherapie oder Waldgesundheit. Ich bin ja unter anderem in dem Verein Waldkunstwerk als zweite Vorsitzende tätig. Das heißt, ich arbeite mit vielen freien Mitarbeitern zusammen und habe dann ein oder zwei feste Mitarbeiter, die dann halt in der Produktentwicklung halt mit tätig sind und auf die man einfach auch nicht verzichten kann.
Also viele Lebensmittel brauchen ja sozusagen eine Verkehrsfähigkeit und werden analysiert. Was ist denn bei Ihnen, wenn Sie beispielsweise sagen, okay, ich habe hier einen Mooskuchen, was sagen die Leute denn dann?
Ja, genau, ich weiß, ich habe hier einen Mooskuchen und der ist so schön grün und überhaupt. Also zum einen arbeiten wir halt viel mit Hydrolaten, das heißt wir destillieren entweder Moos oder Fichtenspitzen, mengen das dann halt den Speisen oder Produkten halt bei, probieren dann natürlich in dem Fall auch sehr, sehr viel aus. Aber es ist schon so, dass gerade bei dem Mooskuchen oder Waldkuchen, das ist wirklich der Renner.
Ja,
und ich glaube, es liegt wirklich daran, wir verwenden also bei den beiden Kuchen, das sind ja zwei unterschiedliche Kuchensorten, keinen Zucker. Der ist nicht typisch süß, wie jetzt die Blütenkonfetti-Torte, die ist jetzt auch nicht überheblich süß, aber die ist schon vom Geschmack her leicht blumiger, also der Unterschied ist schon zu schmecken. Und es ist natürlich auch so, dass diese beiden Kuchen sehr, sehr sättigend sind. Das heißt, man braucht einfach weniger davon zu essen, was sich letztendlich dann auch natürlich auf die schlanke Linie auswirkt.
Wollte ich gerade fragen, ist das dann auch eine Art Diätkuchen?
Also eine Art Diätkuchen ist es nicht, aber das sind wirklich so unsere Renner, diese beiden giftgrünen Kuchen. Also da haben wir wirklich Kunden, die rufen, wenn wir Saison haben, die rufen aus Hamburg an oder Elmshorn, fragen, was habt ihr heute? Gibt es heute den grünen Kuchen? Also der wird ja eigentlich nur grüner Kuchen genannt. Und dann kommen die hierher.
Okay. Sie haben gerade Hydrolate genannt. Was ist das?
Hydrolate sind letztendlich Auszüge aus Kräutern oder aus Heilpflanzen oder zum Beispiel auch aus Fichtenspitzen. Das heißt, da werden die Auszüge oder Öle aus der Pflanze destilliert in einem bestimmten Verfahren.
Okay, das Sie aber nicht verraten dürfen.
Doch, das ist ja keine Hexerei oder sonstige Sachen. Es wird halt durch Wasserdampf werden die Inhaltsstoffe letztendlich rausgezogen.
Ah, okay. Haben Sie eigentlich in der Familie ein paar Vorkoster, die Ihre Ideen vorab probieren?
Na klar. Das ist zum einen meine Mutter, die letztendlich immer herhalten muss. Dann ist es natürlich mein Lebensgefährte, der herhalten muss. Und da wird auch nicht lange rumdiskutiert.
Die Familie sind ja oftmals am ehrlichsten, ne?
Ja.
Und wie waren da bis jetzt so die Rückmeldungen?
Ja, unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich so ein paar Produkte, wo ich dann selber auch so sage, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also ist jetzt nicht so der geschmackliche Burner. Mhm. Und das fliegt dann auch raus. Oder ich pack's erstmal beiseite und arbeite vielleicht nochmal dran.
Okay.
Also so ein typisches Beispiel ist ja jetzt, gerade wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke, so die ganzen Eichen und Eicheln, die dazugehören. Es gibt ja diesen wunderbaren Eichelkaffee, der ja gerade so früher in der Nachkriegszeit auch verwendet wurde. So Waldmuckefuck wurde er ja auch genannt. Mhm. Der ist zwar medizinisch ein richtiges Highlight, weil er also auch viel innerhalb von Magen- und Darmerkrankungen zum Einsatz gekommen ist. Die Universität in Wien verwendet den zum Beispiel bei Morbus Crohn. Das ist ja auch eine Krankheit, die letztendlich noch nicht groß erforscht worden ist. Mhm. Aber wenn Sie den trinken und jemand trinkt gerne Kaffee, dann ist das also total ernüchternd, weil er schmeckt wirklich, also ich finde, noch schlimmer als Karo-Kaffee, so okay, richtig plörrig. Ja. Und den müssen Sie wirklich nachwürzen oder verfeinern mit Zimt oder mit anderen tollen Sachen. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, Eichelstreckmehl, so nennt man das, verwenden wir eigentlich nur zum Kuchenbacken, aber nicht mehr so als Kaffee.
Nicht mehr so als Kaffee, okay. Wie ist denn sonst das geschmackliche Feedback? Also ich habe jetzt beispielsweise noch nie Moos gegessen. Also ich mache das immer auf dem Rasen, irgendwie versuche ich das wegzuzupfen. Mhm. Aber das zu essen noch nicht. Wie schmeckt Moos?
Ja, also dann würde ich doch vorschlagen, dass ich Sie in der nächsten Saison mal einlade zum Mooskuchen essen, damit Sie dann das auch wirklich im wahren Leben mal genießen können. Moos oder Fichte haben einen leicht zitronigen Geschmack.
Zitronig.
Mhm. Mhm. Und würzig, deswegen muss man halt mit diesen beiden Rohstoffen auch letztendlich sehr, sehr vorsichtig würzen oder halt umgehen, weil sonst schmecken sie eigentlich nur noch Wald und Harz und das wäre schade.
Ja, okay, alles klar. Also ich werde es gerne mal ausprobieren, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können das natürlich auch tun und da komme ich direkt zu meinem nächsten Punkt. Kann ich Ihre Rezepte eigentlich irgendwo finden und Ihre Leckereien mal probieren, wenn ich da Lust drauf habe?
Ja, das können Sie und zwar Rezepte finden Sie auf unserem Blog unter www.1000grün.net. Mhm. Da haben wir verschiedene Rezepte, wir bloggen einmal im Monat, sodass ob das jetzt so Gesundheitsrezepte sind oder halt auch kulinarische Rezepte. Und dann können Sie natürlich von Mai bis Mitte Oktober uns hier in der Waldkräuterei besuchen. Da haben wir dann halt Speisen und Produkte zu diesem Thema. Und dann freue ich mich natürlich auch gerade so auf den Austausch mit dem einen oder anderen, weil es ist wirklich ein spannendes Thema und die Menschen kommen natürlich mit einer Erwartung hierher oder sagen, oh, Unkrautbowle, wie mag das schmecken und sind dann jedes Mal wirklich total erstaunt, wie lecker das eigentlich ist.
Okay. Sie haben in einem Fernsehbeitrag über das indische Spinnkraut einmal gesagt, lila Essen macht glücklich. Das müssen Sie mir mal erklären.
Ja, lila Essen macht deswegen glücklich. Lila ist ja eine Farbe, die in der sogenannten Farbtherapie zum Einsatz kommt. Hat was mit Wellenlänge zu tun. Wenn ich Ihnen das jetzt hier genau erläutern würde, dann das würde den Zeitrahmen wahrscheinlich sprengen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Farbe Lila auch in der Spiritualität letztendlich zum Einsatz kommt. Und lila Lebensmittel, ob das jetzt Himbeeren sind, ob das Blaubeeren sind etc., die wirken stressreduzierend, das ist also erwiesen. Und sind also letztendlich auch gut dafür, um halt den Stoffwechsel anzukurbeln und Giftstoffe aus dem Körper rauszuschwemmen.
Das heißt, wir haben jetzt über zwei Faktoren. Einmal die Inhaltsstoffe der lila Pflanzen und auch die Farbe.
Genau.
Das ist beides. Okay, ja. Das heißt, wenn ich Ihre lila Limo trinke aus der Heidepflanze, dann tue ich meinem Körper was Gutes und meiner Seele.
Genau, weil man hat festgestellt, dass die meisten Menschen tatsächlich auf die Farbe lila reagieren.
Mhm. Okay. Wenn unsere Hörerinnen nach dem Podcast Lust haben, mal die Natur zu entdecken und sich mehr Wissen über heimische Pflanzen und Kräuter anzueignen, kann ich sie dann auch kontaktieren?
Ja, das können Sie. Und zwar ist jetzt gerade unser neues Seminarprogramm für 2021 rausgekommen unter www.wildekräuterliebe.info. Mhm. Und dort bieten wir verschiedene Seminare und Workshops zu dem Thema an, ob das Kochen mit Wildkräutern ist, also Kräuter der Provinz ist so ein beliebter Kräuterworkshop, ob das auch letztendlich den Wald erleben ist, also wir sind da sehr breit aufgestellt.
Okay, ein toller Ausflug in die Welt der Naturköstlichkeiten. Ich danke Ihnen vielmals für die tolle halbe Stunde und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich wie immer fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich auf die nächste Folge Heideflüster. Tschüss, Marion Fugensinn.
Tschüss, vielen Dank.
Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de. Heidegeflüster. Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.